Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Hi, herzlich willkommen auf meinem Kanal Wissen2Go. Und jetzt, wo ihr schon mal hier seid, würde ich sagen, schaut euch einfach mal ein kleines bisschen um. Ihr seid schlecht in Geschichte, von Politik habt ihr keine Ahnung. Und was in der Zeitung steht, habt ihr noch nie verstanden. Macht nix, dafür habt ihr jetzt hier mich.
Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute erkläre ich euch ganz einfach die Anfänge der Bruchrechnung und worum es bei der Bruchrechnung geht.
Ja, Lehrer Schmidt und Mr. Wissen2Go haben wir gerade gehört. Das sind nur zwei von unzähligen YouTubern, die auf der Videoplattform alles Mögliche erklären. Hunderttausende schauen sich ihre Erklärvideos an. Und wie beliebt diese Form des selbstbestimmten Lernens inzwischen ist, zeigt auch eine aktuelle Studie. So nutzt fast jeder zweite Jugendliche YouTube-Videos für schulische Zwecke, also um Hausaufgaben zu machen oder um für Klassenarbeiten zu lernen. In Campus und Karriere wollen wir darüber reden, wie im Zeitalter von YouTube und Co. der optimale Lernmix aussieht. Wie können Videos beim Lernen helfen? Wie lassen sie sich mit anderen Lernmethoden am besten kombinieren? Und welche Rolle sollten Lernvideos auch im Unterricht spielen? Was meinen Sie? Rufen Sie uns an. Sie erreichen uns unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns an campus@deutschlandfunk.de. Bis drei im Studio ist Regina Brinkmann. Hallo. Bei der Vorbereitung auf Klassenarbeiten oder bei den Hausaufgaben. Für viele Jugendliche ist YouTube inzwischen unverzichtbar. Meine Kollegin Afenasia Zwick hat sich mal bei Schülerinnen und Schülern in Frankfurt umgehört und sie gefragt, wie und warum sie Erklärvideos nutzen.
Wenn man einen Text liest, dann muss man immer so viel denken und das erstmal so verstehen. Und beim Video, da ist es so kompakt und es bleibt auch einfach besser im Kopf, weil es halt auch so anschaulich.
Vor allem in Chemie und Mathe und diesen Naturwissenschaften finde ich es manchmal echt ganz gut, weil es nochmal ein bisschen anders erklärt wird, als der Lehrer es erklärt hat.
In diesen Videos machen halt sich auch ziemlich Mühe, das zu erklären.
Die sind halt knapp, die sind geschnitten, da ist wirklich die Information drin, die man braucht.
Hauptsächlich ist es gut für faule Leute, die zum Beispiel in Deutsch ihre Lektüre nicht lesen. Auch allgemein Leute, die Lektüre nicht richtig verstehen, ist es sinnvoll, sich Analysen oder Zusammenfassungen eben auf YouTube anzugucken.
Vor allem so in den Lernfächern Bio und Geschi, weil es einfach einprägsam ist und man Zusammenhänge gut erklärt bekommt.
Weil es halt so einfach ist, kann man sich seine Zeit irgendwie selber managen. Man nimmt sich dann halt vor, eine Stunde zu lernen. Es ist halt einfach flexibler, als wenn man sich das ganze Buch dann durchliest und dort für mehrere Stunden dann gebunden ist.
Sagen Schüler und Schülerinnen aus Frankfurt und zugehört hat hier im Kölner Studio Daniel Jung. Seine Mathe-Erklärvideos schauen sich im Monat etwa 2,5 Millionen Menschen an. Herr Jung, warum verstehen bei Ihnen Schüler und Studenten auch innerhalb eines Videos Rechenarten, die Sie vielleicht das ganze Schuljahr oder Semester nicht verstanden haben?
Ja, hallo erstmal. Ich glaube, da kommen gerade mehrere Sachen zusammen. Vor allen Dingen, dass jetzt Informationen, wo ich Wissenslücken habe, ständig zur Verfügung sind. Auf der Plattform YouTube, wo die Kids eh unterwegs sind, ist jetzt halt nicht nur Gaming, Beauty und Fashion, sondern sowas wie tatsächlich auch Mathematik-Erklärvideos. Und
das hat ja manche Erwachsene auch durchaus überrascht, ne?
Ja, welch Wunder. Also mir war es eigentlich schon 2011 klar, da war YouTube gerade 5 Jahre alt und MIT und Stanford, die Unis, hatten da schon komplette Vorlesungen draußen. Und man muss sich das jetzt halt vorstellen, das ist ja jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, schlimm, dass auf YouTube auf einmal die Kids dann Mathematik-Videos vorfinden, sondern positiv. Denn sie verstehen es auf einmal nach ihrer Zeit, wann sie es wollen, wo sie es wollen, so oft sie es wollen. Ich sehe das extrem positiv, die Kids dort abzuholen. Und gerade das Anfangsbeispiel, ob das Lehrer Schmidt ist oder auch andere, die jetzt beginnen, auch dort Wissen bereitzustellen. Ich sage auch immer, ob ihr mit mir lernt oder mit anderen, das ist eigentlich vollkommen egal. Hauptsache, ihr schließt da eure Wissenslücken und sehr, sehr interessanter Nebeneffekt. Die Leute haben mittlerweile Spaß an Mathematik, weil sie es verstehen. Und ich finde, das ist ein super Additum, also ein Zusatz, um eigentlich Lehrern in breiter Fläche jetzt es zu ermöglichen, eigentlich den Unterricht neu zu gestalten.
Auch ein Thema, über das wir heute noch reden werden. Welche Rückmeldungen bekommen Sie denn von Ihren, ja, wie soll man sie eigentlich nennen, Usern, Zuschauern? Gehen die so in die Richtung, was jetzt eben auch die Schülerinnen und Schüler aus Frankfurt erzählt haben?
Also ich habe natürlich am Anfang angefangen, das ist, wenn jetzt so in Anführungsstrichen Didakten reingehen, die sagen dann, ach, der Herr Jung, der möchte ja nur, dass die Leute auswendig lernen. Ich habe die ersten Videos tatsächlich so aufgebaut, da ist eine Lücke, zum Beispiel Bruchrechnung, addieren, dann mache ich das in 5 Minuten, sodass du schaffst. Dann haben die Leute natürlich gesagt, die User, die, wie wir sie auch immer nennen wollen, ah super, in 5 Minuten verstanden, was mir ein Buch in 20 Seiten nicht erklärt. Super, jetzt 2200 Videos später und man hat ja die Zahl gehört, wie viel ich erreiche, kann ich auch sowas machen wie Bruchrechnung intuitiv verstehen, Spaß entwickeln an Mathematik. Und
damit sind Sie ja sogar jetzt auch auf Instagram unterwegs. Das heißt, die Videos, die bei Ihnen sonst so zwischen 5 und 10 Minuten lang sind, sind bei Insta dann vielleicht auch mal nur 1 Minute lang. Das geht dann auch.
Ja, es geht ja noch verrückter, nämlich TikTok, das hieß früher Musical.ly. Also die Zeit steht ja nicht still und die Kids suchen sich dann auch ihre neuen Plattformen. Und ich versuche überall eigentlich die Mathematik anfassbar zu machen. Und wenn es eben in 60 Sekunden sein muss, versuche ich halt in 60 Sekunden eine kleine Lücke zu schließen. Auch da die gleiche Rückmeldung, hey, in 60 Sekunden habe ich auf einmal Brüche addieren verstanden. Ist doch Wahnsinn. Also lass uns das nutzen.
Aber warum klappt das?
Also ich persönlich habe schon immer gerne Mathematik betrieben sozusagen. Ich war immer Fanat in der Mathematik, weil sie ist eigentlich viel mehr als nur rechnen. Es ist nämlich, kann wirklich ganz faszinierend sein. So hätte ich niemals die ersten Videos aufbauen können. Ich habe mich immer dabei ertappt, schon in der Schule anderen zu helfen und habe schon immer wahrscheinlich deshalb eben Sachen erklärt und auch immer so, dass es eigentlich auch die verstehen, die eigentlich nichts mit Mathe am Hut haben. Und ich habe das irgendwann versucht in Videos zu packen und habe dann überlegt, dann nutzt doch mal die Plattform YouTube, weil ich glaube, da kann ich viele erreichen und auch Rückmeldung bekommen, ob mein Erklärstil überhaupt ankommt. Und ich mache jetzt nichts Weltbewegendes. Ich gehe an die Tafel und wieder zurück.
Eben, ne? Sie stehen da so ohne Schnickschnack. Also da ist nichts mit Animation und Spielereien oder so. Da unterscheiden Sie sich auch sehr von anderen, die es da auf dem Markt auch gibt. Aber jetzt mal ganz knallhart zusammengefasst, in der Schule nennt man das, was Sie machen. Sie stehen vor einer weißen Tafel, schreiben da die Aufgaben an, erklären das kurz. In der Schule nennt man das Frontalunterricht und da ist das gar nicht beliebt.
Es war ja auch niemals verkehrt, dass mir jemand etwas erklärt. Das Problem ist einfach aus dem System Schule, was ja aus der ersten industriellen Revolution beruht, dass eben einer mit 30, 40, in der Uni teilweise 600, zeitgleich etwas machen muss. Also ich muss Wissen weitergeben. Man muss sich jetzt vorstellen, wie Technologie es eigentlich ermöglicht, das neu aufzustellen. Und wenn man jetzt eben von draußen, von den Usern oder von den Lernern ausgeht, die können sich jetzt nach ihrem Tempo ihre Leute aussuchen, sich etwas erklären lassen. Und ganz im Gegenteil, jetzt spielt der Mensch eigentlich die größte Rolle. Jetzt komme ich dann wieder zusammen, ob das im Unterricht ist oder in der Vorlesung, was früher Vorlesung hieß, dann lass uns das doch jetzt anders nennen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wir gehen Probleme an und suchen nach Lösungen, denn die Wissenslücken habt ihr ja geschlossen. Und ich sag mal, das ist so ein großer Umbruch gerade und ich glaube, YouTube deckt gerade mit den Wissensmenschen, also die da Wissen bereitstellen, unheimlich viel auf, was vielleicht im System gerade eben lückenhaft ist.
Und wie man diese Lücken noch schließen kann, darüber reden wir auch gleich noch, auch mit anderen Studiogästen, zum Beispiel mit Carsten Wolf. Er ist Professor für Medienpädagogik und Didaktik an der Uni Bremen und uns von dort telefonisch zugeschaltet. Herr Wolf, Sie haben mir in Vorbereitung auf diese Sendung erzählt, dass Sie sich schon wissenschaftlich und auch ganz praktisch mit Lernvideos beschäftigt haben, als YouTube eher noch als Abspielplattform für Cat-Content, also für Katzenvideos wahrgenommen wurde. Das war so im Jahr 2008. Wie hat sich das Angebot aus Ihrer Sicht im Bereich der Lernvideos seither entwickelt?
Ja, hallo. Das Angebot hat sich extrem differenziert und es gibt eigentlich fast kein Themengebiet mehr, wo man keine Erklärvideos oder vielleicht auch Tutorials findet. Und es hat sich auch innerhalb der einzelnen Themen sehr stark ausdifferenziert. Wie wir es eben gerade gehört haben, wenn ich zu einem bestimmten Thema in der Schule suche, dann finde ich dort im deutschsprachigen Bereich so zwischen 20 und 150 Videos zu einem Thema. Und dann kann man sich natürlich fragen, wieso braucht es diese Doppel-Mehrfachproduktion? Und ich würde mich da anschließen und sagen, das ist gerade der Vorteil von YouTube, dass ich halt nicht bei dem einen Lehrer, bei der einen Lehrerin in der Klasse sitze und keine Alternative habe.
Das ist so ein bisschen das Phänomen, dass man also bei einem Mathelehrer 4- steht und dann hat man Lehrerwechsel und in der nächsten Klasse steht man dann plötzlich 2+.
Genau, also manchmal ist es ja tatsächlich auch so eine persönliche Sache, dass man einfach vom Typ her nicht miteinander passt. Es kann aber auch gut sein, dass einfach die Beispiele und die Metaphern, die ein Lehrer benutzt, die nicht funktionieren oder dass die Lehrerin auch tatsächlich den Schüler nicht so mag und den dann dadurch auch notenmäßig implizit dann drückt. Die Das Interessante ist ja, dass ich wirklich mehr, also wenn man sich das anschaut, wie Jugendliche die Erklärvideos nutzen, wie schnell die im Endeffekt dann auch für sich entscheiden, ob ein bestimmtes Erklärvideo für sie okay ist oder nicht. Und das hat natürlich zum einen mit der Produktionsqualität zu tun. Also zum Beispiel, wenn der Sound schlecht ist, wird sofort weggeklickt. Und dann ist es aber eine sehr individuelle Sache. Manche, die mögen den Stil von den Herrn Jung. Und schätzen das gerade, dass der Herr Jung ja auch ein bisschen nüchterner, sage ich mal, ist. Und andere, die mögen dann halt zum Beispiel die Simple Clubs, wo es dann häufig auch ein flapsiger Witz gemacht wird. Was die aber in gemein haben, ist die Darstellungsform, dass man einen angstfreien Raum schafft. Auf YouTube wird informell gesprochen. Es geht im Endeffekt immer darum, dass man sagt, es gibt keine Mathe-Nichtkönner oder Könnerin, zum Beispiel jetzt im Bereich Mathe, sondern wir können, wenn wir uns das in Ruhe anschauen und vielleicht das auch noch mehrfach mal anschauen und ihr vielleicht noch einen anderen Erklärer oder Erklärerin dazu nimmt, könnt ihr das verstehen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied zwischen YouTube und normalen Klassenraum.
Nur, dass man mal so einen Überblick bekommt. Also nach meinem Gefühl ist viel auf dieser Plattform Content zu finden zu naturwissenschaftlichen, mathematischen Themen. Ist das auch Ihr Eindruck oder Ergebnis Ihrer Studien?
Also wir haben jetzt gerade mal den Bildungsplan in Bremen uns angeschaut und dann tatsächlich über die verschiedenen Schuljahre geschaut. Gibt es dort Angebote für alle Themen? Tatsächlich ist es so, im Bereich Naturwissenschaften, Mathematik, Sprachen gibt es mehr Angebote und Geschichte gibt es auch noch relativ viel. Und dann zum Beispiel zu Kunst und Musik geht es viel schneller dann in Richtung halt Gestaltung und dann eher in den Bereich Hobby und selbst Kunst machen. Da gibt es vielleicht nicht ganz so viel, aber auch da entwickelt sich das Angebot. Es wird immer breiter, weil einfach immer mehr Menschen irgendwie sehen, okay, das ist eine Plattform für mich, auf der ich mein Wissen auch darstellen kann. Und ich würde sagen, es gibt so auf der einen Seite Menschen wie Herrn Jung, die das ja auch mittlerweile professionalisiert haben und die darum auch weitere Angebote entwickelt haben, die davon auch leben können. Die meisten Erklärvideoproduzenten allerdings machen das, wenn man Interviews mit denen führt, häufig auch aus dieser Freude daran, Inhalte zu teilen. Und die interessieren sich einfach für das Thema und die merken, dass sie da was erzählen können. Und früher, wenn man eine Bühne gesucht hat, sage ich, musste man irgendein Instrument spielen können, um oben auf die Bühne zu gehen. Heute kann ich sozusagen als Themen-Nerd kann ich anfangen, Erklärvideos zu machen. Und finde auf YouTube eine Bühne, wo endlich Personen dankbar sind, dass ich das, was ich dort kann, teile. Und ich bin sozusagen eigentlich nicht mehr so der Streber, sondern eigentlich jemand, der ganz wohlgesonnen dort aufgenommen wird.
Herr Jung hat hier, während Sie ihn auch teilweise schon sehr gelobt haben, immer wieder mal genickt und hat sozusagen ganz positiv darauf reagiert. Teilen Sie diese Einschätzungen von Herrn Wolf? Sind das auch Ihre Beobachtungen?
Wie schon auch hier im Vorgespräch diskutiert, es gibt natürlich Nachteile, über die wir wahrscheinlich noch sprechen werden von diesen Plattformen. Aber die Vorteile jetzt zu nutzen, gerade eben, weil da so ein Angebot ist und Thema individuelles Lernen. Warum soll ich jemandem vorschreiben, du hast jetzt 3 Jahre diesen Mathematiklehrer, wenn du dir jetzt eben dein Verständnis auf YouTube zum Beispiel suchen kannst? Ich habe viele Zuschriften von Eltern, die auf einmal schreiben, du, wir haben dich oder auch andere dann entdeckt und wir können wieder mit unseren Kids lernen. Wir hatten vorher überhaupt keinen Zugang, ob das jetzt aus monetärer Sicht ist oder was auch immer. Also auf einmal wird dieses Medium genutzt, um wieder gemeinsam lernen zu können. Und das Thema
schafft auch vielleicht eine größere Bildungsgerechtigkeit, weil eben auch Zugriff, Sie haben das Thema Nachhilfe gerade angesprochen.
Also ich habe in meinen Vorträgen immer wieder das Beispiel, ne, man geht 15, 20 Jahre zurück, ne, ich musste in eine Bibliothek fahren, lange nach irgendetwas suchen, was mir hoffentlich in Buchform etwas erklärt und dann war es dann doch nicht das Richtige und jetzt kannst du on demand dein Smartphone rausholen und kommst eigentlich sofort zu guten Erklärformen. Und ein Riesenthema wird natürlich genau diese Geschichte sein, was passiert da jetzt an Content, Thema, wie kann ich den kuratieren? Im Moment kann ja jeder sein Wissen eigentlich bereitstellen. Woher weiß ich eigentlich, ob dieses Wissen auch das ist, was ich brauche? Ist es vielleicht richtig? Wo gibt es Fehler?
Da gibt es tatsächlich auch schon eine Frage von einem Hörer. Der Torben Herrmann hat uns nämlich geschrieben, wenn Sie das auch gerne machen möchten, sich hier in diese Runde einbringen können, Sie unter campus@deutschlandfunk.de schreiben Sie uns eine Mail direkt ins Studio. Ja, Herrmann schreibt, könnten Sie Videokanäle nennen, auf denen Inhalte auf jeden Fall fachlich richtig erklärt werden? Also Ihnen geht es da vor allem um Fächer wie Wirtschaft und Recht und Naturwissenschaften.
Also ich kann schon mal von meiner Seite aus sagen, denn ich liebe Mathematik und will Mathematik weitergeben. Bei mir im Kanal gibt es eine Übersicht von sehr, sehr vielen Kanälen, hauptsächlich Mathematik. Wenn da zum Beispiel ein Kanal ist wie vom MIT oder von Stanford, von der Universität, kann man sehr stark davon ausgehen, dass das kuratierter Content ist, der sehr gut ist. Als nächstes kann man nach einer Messbarkeit gehen. Ich nehme mal jetzt mein Beispiel. Ich habe jetzt 2200 Videos. Ich bin bei 180 Millionen Views und ich mache jetzt keine Zauberei, wie ich fahre mit dem Skateboard durch Köln, sondern ich mache Mathematik und die Daumen nach oben, Daumen nach unten Quote ist bei über 98% im Schnitt. Das heißt, das ist ja von der kompletten Masse aus bewertet. Jetzt kann man natürlich wieder rangehen und fragen, in die Tiefe, fachlich etc. Es ist aber ein großes Thema, zu überlegen, wie kann ich jetzt Qualität messbar machen, wenn ich weiß, dass Universitäten oder vielleicht auch Schulen Content bereitstellen. Für mich eine große Chance. Ich würde eigentlich ausloten an Schulen, wer ist dort bereit, als Lehrer Content zu produzieren und bereitzustellen. Dann hätten wir kuratierten Content.
Jetzt haben Sie schon ein Stichwort in die Runde geworfen. Dann möchte ich die Gelegenheit auch nutzen, unseren dritten Studiogast hier noch in die Runde reinzunehmen, der diese Runde so gewissermaßen mit Herrn Jung und mit Herrn Wolf aus Bremen komplettiert. Das ist Jürgen Möller. Er ist ausgebildeter Gymnasiallehrer und leitet die Akademie für Lernpädagogik. Herr Möller, jetzt ist schon oft das Stichwort Schule und Lehrer und Sonstiges gefallen. Wie sehen denn Lehrer den Einsatz von Videos? Ist das eine Bereicherung für die oder eine Konkurrenz? Was haben Sie da so für Erfahrungen gemacht?
Also für mich persönlich war es eine enorme Bereicherung, Videos einzusetzen, insgesamt digitale Medien einzusetzen, weil wenn es immer darum geht, dass wir die Kinder da abholen sollen, wo sie sind, die sind in Social Media, die sind auf diesen Plattformen und da diesen Motivationsvorsprung auch zu nutzen, sie damit einzubeziehen, hat mein methodisches Repertoire unglaublich erweitert. Spannend fand ich gerade von Herrn Wolf die Aussage, die ich absolut teile, dass die Schüler und Schülerinnen sehr gerne in diesen auf YouTube sich Content anschauen, weil es ein angstfreier Raum ist. Der angstfreie Raum, den sehe ich oftmals, oder beziehungsweise den angsterfüllten Raum sehe ich oftmals eher bei den Lehrern, weil sie nämlich ein Stück weit Kontrolle vielleicht auch verlieren, sich die Lehrerrolle ändert, weg vom Lehrer und Belehren zu einem Lernbegleiter, der auch durchaus bereit ist, sich von Kindern etwas erklären zu lassen, weil die oftmals in der Technik da einfach noch mehr Wissen haben als die Generation, die eben nicht mit diesen Medien aufgewachsen sind.
Wie könnte man denn stärker eben auch dieses Lernmedium, nenne ich es jetzt einfach mal, in die Schule dann einbringen? Oder wie, nochmal anders gefragt, wie könnte man den Lehrern diese Ängste nehmen?
Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele engagierte Lehrer, die da tolle Arbeit betreiben, das auch als Chance sehen, den Unterricht nahbarer zu machen. Wenn wir solche Dinge ausschließen aus dem Unterricht, wird Schule immer mehr als Museum wahrgenommen, nicht mehr ernst genommen von den Schülern. Und wenn die Lehrer und Lehrerinnen das in ihren Gruppen, in ihren Klassen ausprobieren und andere Lehrer sehen, was da passiert mit den Schülern, wie motiviert sie plötzlich auch mit Lernstoff umgehen, wie sie auch kooperativ arbeiten, indem sie zum Beispiel selbst auch Lernvideos produzieren, dann ist etwas, was sich auch in der Schule durchsetzt, wo nachgefragt, was machst du da mit deinen Schülern und Schülerinnen? Zeig mir das mal. Das war immer meine Erfahrung, dass es nicht über Missionieren geht und Druck von oben, sondern einfach vormachen, Resultate sprechen lassen und dann kommt die Neugierde der Kollegen und Kolleginnen.
Okay, im Zeitalter von YouTube und Co. fragen wir heute in Campus und Karriere, wie sieht eigentlich der optimale Lernmix aus? Wie können also Erklärvideos klassische Lernformen in der Schule oder auch zu Hause ergänzen oder gar ersetzen? Haben wir auch schon hier ein bisschen drüber geredet, wollen wir noch weiter tun. Wir haben einen Hörer, der uns vor dieser Sendung auf unserem Anrufbeantworter seine Meinung schon mal hinterlassen hat.
Die digitalen Medien sind eine gute Ergänzung, der auch keine Grenzen gesetzt sind im Lernprozess der jungen Generation. Ja. Man sollte das ruhig noch weiter ausbauen und die Schüler können das auch nutzen, aber es kann nicht, die Lernmethoden, die in den Schulen angewendet werden, können nicht ersetzt werden durch YouTube, aber ideale Ergänzung.
Das war die Meinung von Christopher Dömges. Wie ist Ihre Meinung? Jetzt ist nicht mehr der Anrufbeantworter bei uns geschaltet. Sie können so gewissermaßen persönlich mit uns ins Gespräch kommen, können auch unseren Gesprächsgästen hier Fragen stellen unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns einfach eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Nun können Videos ja nicht nur das Lernen zu Hause bereichern, doch wie werden sie im Unterricht eingesetzt? Hier mal zwei Erfahrungsberichte aus Frankfurt.
Also ich habe einen Lehrer, der spielt die immer vor, weil er selber nicht erklären kann. Das ist in Physik, aber wenn die so aus dem Kontext gerissen sind, die Videos, dann bringt es halt auch nichts. Also man braucht schon so die Grundlage eigentlich von einem Lehrer dann davor.
Letztens für Kunst sollten wir ein Auge malen, haben wir ein YouTube-Video angeguckt, weil man dann gesehen hat, wie man welchen Schritt aufzeichnen sollte und das besser sehen konnte, halt, anstatt dass man es erklärt bekommt.
Ja, das sind mal zwei Beispiele, wie es im Unterricht mit Videos laufen kann. Herr Möller, welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Kinder wahnsinnig viel über Lernvideos aufnehmen können, weil, wie ich eben schon sagte, die Kinder beschäftigen sich in der Freizeit damit. Das heißt, die Hemmschwelle, sich auch mal ein Lernvideo anzuschauen, ist sehr viel geringer, als sich ein Buch zu nehmen, ob es passt oder nicht. Darum geht es gar nicht. Und es geht auch gar nicht darum zu sagen, dass jetzt Lernvideos den Unterricht oder den Lehrer ersetzen sollen. In keinem Fall. Es geht darum, dass wir eine Möglichkeit haben, unser Repertoire zu erweitern. Ich bin nach wie vor ein Riesenfan von realen Erfahrungen, von haptischen Erfahrungen mit Büchern zu arbeiten. Handschrift, ganz wichtig für Lernprozesse. Es geht also nicht darum, also ein schlechter Unterricht, der digitalisiert wird, bleibt ein schlechter Unterricht. Genauso ist es auch beim Schulsystem, das digitalisiert wird. Also es geht schon darum, dass wir schauen müssen, an welchen Stellen passt es. Und da genau hinzuschauen, dort mit den Kindern das auch zusammen zu erarbeiten, das ist eben die Herausforderung, die sich Lehrern und Lehrerinnen stellt.
Ja, welche Vorbereitung muss man denn eigentlich treffen? Vielleicht auch mal die Frage in Richtung des Profis, Daniel Jung, der ganz viele Mathe-Erklärvideos schon erstellt hat. Wie viel Arbeit und Vorbereitung steckt denn in solchen Videos, wenn Lehrer zum Beispiel sagen, okay, ich kann das auch in meinen Unterricht einbinden, selber machen?
Es ist, glaube ich, vorne weggeschaltet die Frage, wer ist überhaupt bereit dafür, solchen Content zu produzieren, denn es ist auch nicht gerade einfach. Wenn du brennst für deine Thematik und es so runterspulen kannst, dann sollte es eigentlich egal sein, ob deine Kamera angemacht wird und du gefilmt wirst. Noch eine andere Frage, möchtest du gefilmt werden? Möchtest du dein Gesicht im Internet bereitstellen? Machst du es vielleicht lieber auf einem Tablet? Auch dort, wie lernt jeder für sich individuell am besten, noch nicht geklärt. Bei mir war es so, ich habe schon immer Mathe erklärt in verschiedensten Projekten und ich habe halt irgendwann gesagt, okay, ich bin bereit, mich vor die Kamera zu stellen, weil ich, auch wenn es natürlich eher unpersönlich ist, wenn sich da draußen irgendwo jemand ein Video anschaut, trotzdem lächle ich irgendwie am Ende immer noch so in die Kamera. Das kommt oft als Rückmeldung, so das typische Lachen am Ende. Hast du es verstanden? Also eine Art persönlicher Bezug. Und bei mir sind alle Videos ein Dreh, da ist kein Schnitt, weil, wie gesagt,
aber Sie müssen sich ja vorher ein bisschen überlegen, was stelle ich heute für eine Rechenform vor und wie stelle ich die vor?
Bei mir war es halt im Kopf, möglichst viel abzudrehen, am besten die ganze Mathematik, dann habe ich halt irgendwann begonnen. Und wenn es natürlich in spezielle Themengebiete geht, dann gehst du vorher in die Vorbereitung, schaust nochmal, wie baust du es didaktisch vielleicht auf, weil ein Video kann jetzt auch dann nicht ein komplettes Thema erklären. Wie machst du vielleicht einen Handlungsstrang? Ich habe die Videos ja auch sortiert, das heißt, bei Bruchrechnung kannst du auch vorne beim Kuchenmodell anfangen und kommst hinterher am Ende erst bei Textaufgaben raus. Ich glaube, das ist aber auch ein großer Punkt, wenn wir jetzt anfangen würden, hey, Lehrer da draußen, wer möchte gerne Content produzieren? Okay, lasst uns treffen, wir gehen als Art nicht Supervisor, sondern unterstützend mit dazu. Lasst uns auch einfach mal testen, lasst uns schauen, ob wir es mit Screen aufnehmen oder mit Kamera. Macht ein Projekt mit den Kids, wir nehmen alle auf. Lasst die Kids selber Erklärvideos, wir haben es vorhin gehört, erstellen. Denn in dem Maße, wie ich mich damit beschäftige, mit einem Thema, es erklären zu müssen, habe ich automatisch einen Lerneffekt. Und je simpler ich etwas erklären kann, desto besser ist das Verständnis. Ich sage immer, ich würde mich so freuen, wenn da eine große Welle jetzt lostreten würde, dieses Medium und Videos zu produzieren, kostet nichts mehr. Jeder hat sein Phone in der Tasche, kannst du aufstellen und loslegen. Da merkt man schon wieder, ich brenne dafür, eigentlich loszulegen. Also es ist völlig unabhängig von mir und dann spielt auch gar nicht mehr die Rolle, ob das da auf YouTube irgendwo lagert, weil auf YouTube holst du die Kids nur ab. oder auf TikTok oder auf Instagram. Aber
bei Ihnen ist es natürlich jetzt auch so, Sie machen das so für sich zu Hause. Ich will es jetzt mal nicht stilles Kämmerlein nennen. Ich stelle mir jetzt aber den Lehrer vor, der irgendwie sich ja noch eine andere Art und Weise überlegen muss, wie er das sinnvoll integriert. Sie nicken, Herr Möller. Sie wollen wahrscheinlich gerade noch was dazu sagen, oder?
Genau, da möchte ich dann erstmal stützen. Vor allen Dingen natürlich ist mir aber wichtig, auch erstmal eine Unterscheidung vorzunehmen, weil die Begriffe auch teilweise durcheinander gehen. Es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Erklärvideos und Lernvideos. Das, worüber wir sprechen und was allgemein mit YouTube-Film oder Content bei YouTube rausziehen, da wird immer über Erklärvideos gesprochen. Das heißt, Kinder, Schüler und Schülerinnen lassen sich Lernstoff, den sie nicht verstanden haben, in einer Art und Weise erklären, dass sie ihn besser verstehen. Das ist aber natürlich noch kein Lernen. Das heißt, die Auseinandersetzung mit dem Lernstoff, das ist natürlich noch eine ganz andere Herausforderung. Und da hat Daniel auch ein gutes Beispiel genannt. In dem Moment, wo ich den Schüler zum Subjekt mache und daran teilhaben lasse, so ein Content auch selbst zu produzieren, das heißt, Lernen durch Lehren, also dass ich für andere etwas aufbereite, mich tief mit der Materie beschäftige, dann eben aber auch noch technische Skills kennenlerne, wie bereite ich so ein Drehbuch auf und das dann wieder anderen zur Verfügung zu stellen. Das ist genau das, was wir uns doch wünschen, dass unsere Kinder einen bewussten Umgang mit diesen neuen Medien kennenlernen. Das ist unsere Verantwortung, auch ihnen das zu vermitteln.
Wir begrüßen einen ersten Hörer in unserer Runde. Joachim Selz aus Trier hat uns angerufen. Herr Selz, Ihre Meinung zu dieser Runde, zu diesem Thema?
Also ich bin eigentlich sehr begeistert von den Möglichkeiten, die sich da ergeben. Wenn ich mir die Schulsituation heute anschaue, überfüllte Klassen hier im Rheinland-Pfalz, wir haben Realschulen und Hauptschulen teilweise zusammengeschmissen. Das heißt, man hat dann teilweise eine ziemlich große Spreizung zwischen den Besten und den Schlechtesten in der Klasse. Die Besten, wenn es dann zufällig auch die Steuerungspferde sind, die Störenfriede sind, die dann den Unterricht stören, die sorgen dann mit ihrer gelangweilten Desinteresse teilweise auch noch dafür, dass die Schwächsten sich dann gar nicht mehr konzentrieren können. Und ich sage eben, gerade wenn es darum geht, den Frontalunterricht, der in Mathematik nach meinem Verständnis irgendwo mal dazugehört, den Pythagoras, müssen Sie halt einmal an die Wand und an die Tafel malen und da können Sie nicht lange rumdiskutieren. Das muss einfach einmal aufgezeichnet werden. Da gibt es viele Beispiele in der Mathematik, dass bei dieser Erstvermittlung von Wissen die Videos eben nach meinem Dafürhalten eine ganz exzellente Methode darstellen, wie man das dann auch zu Hause nochmal vertiefen kann. Und meine Tochter, die ist jetzt 16, die sagt mir auch, ich knipse mir das aus meinem Buch ab. Ich habe da noch bestimmte Dinge, die ich mir nochmal angucken will. Die benutzt jetzt in diesem Fall zwar jetzt mal nicht das Video gerade, aber die benutzt ihr Smartphone heute schon dafür, um sich gewisse Dinge, die sie sich nicht merken kann, abzufotografieren und sich das dann nochmal anzugucken, ohne dass sie da jetzt immer ihre Bücher auspacken muss. Und es ist auch eben gesagt worden, dass die Leute ihre Bücher ungerne in Hand nehmen und das Smartphone eben sehr gerne. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist auch meine Erfahrung. Ich sage immer, es gibt gewisses Basiswissen, das muss man sich irgendwie nochmal anschauen können in Ruhe. Und da ist eben die Berührungsangst bei einem Smartphone gleich null, behaupte ich mal, weil das sowieso den ganzen Tag in der Hand rumliegt oder sonst wo präsent ist und bei den Büchern nicht so groß. Und dann ist noch so ein Aspekt, der mir auch durchaus wichtig ist, wir haben hier eine ländliche Region und aus der Erfahrung meiner Tochter heraus habe ich festgestellt, das ist nicht die einzige, die sich da auf ihrem Smartphone während des Schulwegs, der ist dann jetzt bei uns nur eine halbe Stunde, das geht alles noch so einigermaßen, aber die ist nicht die einzige, die dann mit Hilfe des Smartphones da sich nochmal gewisse Dinge anguckt und also wie gesagt, ich bin der Meinung, diese Erklärvideos, gerade in den Naturwissenschaften, wo es auch teilweise am Anfang erstmal um Basiswissen geht, ist das wichtig, um zu wiederholen, wenn es nicht verstanden ist. Und man hat eben Ruhe. So ein Smartphone ist, wenn man das zu Hause anmacht, da ist absolute Ruhe, wird man nicht gestört. Und wie eben auch schon gesagt ist, die Berührungsangst ist nicht da. Man muss nicht Angst haben, dass man drankommt und was gefragt wird, wo man noch nicht verstanden hat. Und wenn man dann vielleicht das nochmal nutzen kann, um es zu vertiefen, den Lehrer ersetzen tut es auf keinen Fall. Punkt. Das, glaube ich, ist so.
Dann lasse ich diesen Punkt hier mal stehen. Vielen Dank, Herr Selz, für Ihre Meinung zum Thema. Uns hat ein Lehrer aus Stuttgart geschrieben, Markus Häberle, der sagt, man lernt auf YouTube nicht denken, kommentieren, erläutern. Also geht das jetzt ein bisschen kritischer an als Herr Selz gerade eben. Also man lernt auf YouTube nicht denken, kommentieren, erläutern, erklären, bewerten. Und genau das muss mit dem Sachwissen getan werden. Und das Lesen, Verstehen, Strukturieren von Textstellen sowie das stilsichere und logisch konsequente Darstellen mein eigener Gedanken wird nicht vermittelt. Ich zeige meinen Klassen solche Videos und spreche mit ihnen darüber, um ihnen zu helfen, ihre Wissensquellen adäquat zu bewerten. Herr Möller, das ist ja eigentlich auch noch ein Teil des Lernens mit Videos, die Qualität zu erkennen, die Quellen dahinter zu erkennen, die Algorithmen, die dahinter stecken.
Genau, also grundsätzlich muss man sich natürlich auch erstmal überlegen, wenn man sich anschaut, wie weit sich Deutschland in den letzten 100 Jahren verändert hat, Gesellschaft, Politik, Arbeitswelt, wie wenig sich Schule verändert hat, nämlich eigentlich fast gar nicht. Also es ist immer noch das gleiche System, es steht vorne ein Lehrer, der erklärt und alle Kinder machen zur gleichen Zeit den gleichen Unterricht, jetzt mal ganz pauschal gesagt. Ja, ist auch in vielen Projekten natürlich ein bisschen anders. Trotzdem ist das so das, was unsere Schullandschaft kennzeichnet. Und dann bieten natürlich Lernvideos und digitale Medien eine enorme Möglichkeit der Individualisierung. Und das, was Sie eben ansprechen, auch der Hörer zu Recht anspricht, wie ich eben schon sagte, es geht nicht nur ums Lernen, beziehungsweise es gibt einen Unterschied zwischen Erklär- und Lernvideos. Aber warum nicht einfach mal das Video von Rezo im Unterricht einsetzen und das genauso auseinandernehmen oder beleuchten, wie ansonsten Reden von Politikern aus dem Dritten Reich. Also das heißt, auch da kann ich natürlich das Medium Lernvideo einsetzen, um genau das zu erreichen, was eben auch gefordert wurde, dass wir uns kritisch mit solchen Quellen auseinandersetzen und wie gesagt dadurch auch erreichen, dass Schüler und Schülerinnen auch den Unterricht und die Inhalte auch wieder ernst nehmen. Wenn ich im Politikunterricht mit meinen Politikbüchern, die 10 Jahre alt waren, ankomme, da werde ich ja nicht mehr ernst genommen. Das heißt, wenn die Schüler wissen, ein Klick reicht, damit sie an neuere Daten rankommen, an bessere Visualisierung auch von Lernstoff, dann ist es doch unsere Pflicht als Lehrer und Lehrerin, das auch mit einzubinden. Nicht ersetzen, nicht ausschließlich, sondern einbinden an der Stelle, an der es Sinn macht.
Herr Wolf, an der Uni Bremen, wie sehr ist denn diese Notwendigkeit, die Herr Möller hier gerade beschreibt, auch schon bei den Lehrern und in den Schulen angekommen?
Ja, ich denke, zum einen natürlich in der Lehrerausbildung setzen wir dieses Konzept Lernen durch Erklären mit Erklärvideos stark ein. Das heißt also auch meine Lehramtsstudierenden lernen selbst Erklärvideos zu machen und das auch zu nutzen im Unterricht, dass sie ihre Schüler und Schülerinnen Erklärvideos machen lassen und das als eine Lernstrategie einsetzen. Also wenn ich tatsächlich Dinge versuche zu erklären, dann muss ich sie vorher verstanden haben. Und ich würde auch dem Zuschauer zustimmen, dass also es geht natürlich nicht nur darum, jetzt vermittelnd die Erklärvideos einzusetzen. Wenn man das aus einer fachdidaktischen Perspektive betrachtet, gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Unterrichtskonzepte, wo ich vielleicht am Anfang von einem Themenblock erstmal explorativ arbeite und gerade nicht die Lösung dort vermittle, sondern erstmal erarbeite. Und da würde ich dann vielleicht zwar auch gegebenenfalls ein Video einsetzen, um eine Problemstellung zum Beispiel zu klarer zu machen, aber ich würde dann nicht bereits den Satz des Pythagoras gleich dort an die Wand schmeißen und sagen so, und das lernt er jetzt. Das wäre ja auch teilweise so ein sehr stark nur wissens- und wiedergabeorientiertes Lernen. Das ist sicherlich auch ein Kritikpunkt, der teilweise auch von Kolleginnen und Kollegen aus der Fachdidaktik genannt wird, die dann sagen, die Schüler, Schülerinnen, die versuchen im Endeffekt billig sich auf die Klausuren vorzubereiten und lernen nicht tiefenorientiert. Und die Schüler, wenn man die darauf anspricht, die sagen natürlich so recht, okay, gut, aber so sind teilweise Klausuren. Ich kann mich genau damit zeiteffizient darauf vorbereiten. Insofern ist das eine Sache, die, glaube ich, zwischen Lehrer und Schülern da ausgehandelt werden muss.
Ja, und noch so ein anderer Aspekt. Also Schüler, indem sie ja YouTube von sich aus selbst motiviert sozusagen aufsuchen, um dort zu lernen. Dieses selbstbestimmte Lernen, könnten das Lehrer nicht noch viel stärker nutzen, indem sie halt Schülern die Aufgabe geben, so Stichwort Flipped Classroom, also Dinge zu Hause schon sich über Videos anzuschauen und dass dann das Erklären, das Vertiefen des Stoffes viel stärker im Unterricht stattfindet.
Ja, und natürlich die Frage, inwieweit die Schüler und Schülerinnen einmal den Willen und auch die Lernstrategien dafür haben, das dann selbst gesteuert sozusagen nachmittags auch zu machen. Und wir haben eine Vorstudie gemacht, wir machen aktuell eine neue Studie, BMBF gefördert, und da haben wir Schüler, Schülerinnen auch gefragt, wer halt die Erklärvideos nachmittags schaut. Und was da ganz interessant war, dass also tatsächlich in den Nachhilfefächern sehr viel halt Mathe, Deutsch, Englisch, die Erklärvideos geschaut werden und insbesondere besonders häufig Schüler, die Nachhilfe kriegen. Und das deuten wir so ein bisschen als ein Indiz dafür, dass die Schüler, Schülerinnen teilweise auch so ein bisschen darauf hingewiesen werden müssen nochmal, ja, dass man sagt, hier, das ist eine Ressource, die du nutzen kannst. Und insofern sind wir, deswegen machen wir jetzt auch eine Studie, um zu schauen, ist denn das wirklich jetzt eine Ressource für alle und gerade für die? Schön wäre es ja, wenn Schüler, Schülerinnen, die bisher nicht so einen Zugang haben, wie Herr Jung das auch gesagt hat, sich Erklärvideos zu nehmen und zu sagen, okay, vorher, niemand hat sich darum gekümmert, dass ich Nachhilfe habe und jetzt habe ich hier ein Werkzeug, mit dem ich meine Bildungskarriere ganz nach oben ziehen kann. Und das ist aber die Frage, machen das wirklich genau diese Schülerinnen und Schüler oder sind es dann doch eher wieder Schülerinnen und Schüler mit guten Lernstrategien, die eh schon ganz gut sind und die sagen, fantastisch, jetzt habe ich hier nochmal ein weiteres Werkzeug, um meine guten Noten zu befeuern.
Stichwort Lernstrategien, die man eigentlich dafür braucht, um das auch alles sinnvoll zu nutzen, zu Hause oder in der Schule, vertiefen wir gleich noch ein bisschen. Ich möchte Georg Rupert aus Köln, ruft er uns sogar an, die Gelegenheit geben, sich in diese Runde mit seiner Meinung einzubringen. Herr Rupert.
Ja, herzlichen Dank, dass ich teilhaben darf. Ich selbst bin Digitalberater, Unternehmensberater in dem Umfeld, kriege ganz viel von digitalen Medien mit. Stelle fest, ich habe auch einen Sohn und habe auch selbst mit Freude auch tatsächlich schon mal ein Erklärvideo im Mathematikbereich gesehen. Fand ich richtig gut. Aber was man nicht vergessen darf, dass viele Menschen mit Smartphones und Co., insbesondere viele Eltern, maximal überfordert sind und gar nicht wissen, was ihre Kinder da so treiben. Die kriegen heute teilweise schon in Grundschulen ein Smartphone in die Hand gedrückt. Es gibt einen hohen sozialen Druck dort. Und viele Eltern wissen gar nicht, was für Content dann ist. Und wenn man sich ein bisschen im Markt auskennt, weiß man, dass bei YouTube, es wurde eben kurz angesprochen, Beauty-Videos ist die eine Wahrheit. Aber die andere Wahrheit ist, dass da noch viel mehr Blödsinn unterwegs ist. Und das steht im krassen Widerspruch zu der großen Lernwelt. Das muss man einfach auch so sehen. Und der Nutzen ist unbestritten, der auch hier diskutiert wurde, aber der ist homöopathisch im Vergleich zum Schaden. Und ich habe ehrlich gesagt keinen wirklichen Ansatz. Also ich bin Technik-Fan, ich bin Fan von IP-technologiebasierten Diensten, großartig. Aber ich bin tatsächlich ein bisschen ratlos, wenn ich sehe, dass Kinder lernen nicht mehr können, die tatsächlich intensiv vor dem Smartphone hängen und sich mehr mit der Form beschäftigen als mit den Inhalten. Ne? Also da wird zum Beispiel mehr in PowerPoint investiert als in die Inhalte. Da werden dann Inhalte runtergebetet. Die Form sieht großartig aus, aber die Inhalte sind nicht durchdrungen. Ja, und da habe ich ehrlich gesagt noch keine Strategie und auch keinen Weg, wie man sozusagen dieses Problem in den Griff kriegt.
Herr Rupert, geben Sie doch unseren Studiogästen hier mal die Gelegenheit, auf Ihre Meinung zu reagieren. Erstmal vielen Dank, Herr Rupert aus Köln hat sich gemeldet. Wer von Ihnen möchte, Herr Jung?
Ja, ich schmeiß mal direkt rein. Es ist unbestritten, dass die negativen Aspekte sind bei diesen Plattformen. Es gibt halt auch unheimlich viel Schrott und Müll und es ist halt bei Kids immer sehr einfach, diese zu erreichen, wenn alles gerade in den ersten 5 Sekunden sehr gut animiert ist und aufbereitet ist. Mein Ansatz ist dort, zu ändern ist das nicht mehr, dass die Kids dort sind und auch weiter dort bleiben und dass die Plattform auch alles dafür geben, dass das so bleibt. Dann frage ich mich, wie viele Menschen kann ich für mich inspirieren, selber zu beginnen, dort Content zu verbreiten, der eben dich bereichert, dich auch inspiriert, dich mit Sachen zu beschäftigen, ob das Naturwissenschaften sind, Mathematik, Informatik, Technik, so die wichtigen Sachen, die MINT-Sachen. Ich habe sehr, sehr viele Rückmeldungen mittlerweile, die sagen, Daniel, aufgrund von deinem Impuls habe ich begonnen, selber Videos zu produzieren oder einen Podcast zu starten oder was auch immer, um der Welt etwas mitzugeben, was eben nicht Beauty, Fashion oder was auch immer ist.
Also Ihre Argumentation, Herr Jung, würde dann in die Richtung gehen, der Nutzen ist größer als der Schaden?
Im Moment leider nicht, aber es ist wieder die Frage, worauf fokussieren wir uns und kriegen wir viele dazu animiert, auch teilzuhaben und Wissen zu verbreiten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr dort nach draußen gehen und so wie ich Wissen bereitstellen, so einen Content und auch darüber reden, desto größer ist die Chance, dass wir das Verhältnis vielleicht sogar ausgleichen können. Das ist vielleicht jetzt optimistisch gedacht, aber nochmal, Fakt ist, diese Plattformen sind da, die Kids sind dort Und soll ich jetzt sagen, okay, es ist viel Mist da und ja, dann möchte
aber
ich lieber.
Vielleicht wäre die Frage, und dann wäre das eine Frage auch an Herrn Möller, der ja auch sehr viel so Lerncoaching macht und Vorträge hält in Schulen. Da geht es ums Lernen, wie man eigentlich Eltern vielleicht auch dabei unterstützt, dass sie diese Lernprozesse gut begleiten können, aber vielleicht den Kindern auch nicht so dieses Selbstbestimmte, dieses Autonome nehmen, oder?
Genau darum geht es. Und ich bekomme übrigens auch ganz viele Rückmeldungen von meinen Schülern und Schülerinnen in den Lerntrainings, dass ihnen tatsächlich Daniel Jung auch das Abitur gerettet hat und weil sie da einfach den Content gut aufziehen können. Aber da sind wir genau bei dem Thema, Stichwort Nachhilfe, was auch gerade gefallen ist. Nachhilfe und auch nur das reine Konsumieren von Erklärvideos, Lernvideos bietet oftmals ja Kindern nur ein Alibi, sich mit Hilfe von anderen, die einem das erklären, von Klassenarbeit zu hangeln, anstatt sich wirklich mit Lernstrategien auseinanderzusetzen. Also wie lerne ich selbstständig? Und da ist mir wichtig, dass dann Lernvideos ein Teil davon sein kann. Also ich in meinen Lernvideos vermittle auch Lernstrategien über Lernvideos. Aber da geht es mir dann vor allen Dingen auch um eine Interaktivität und auch die Eltern mit ins Boot zu holen und dort dafür zu sorgen, dass Eltern auch Verständnis haben für die Lernschwierigkeiten ihres Kindes, sich da auf Augenhöhe begeben. Und da sind wir schnell natürlich auch bei dem Streitthema allgemein in der Familie, wenn es um Medienkonsum geht. Da wird viel mit Verboten gearbeitet, auch aus Unverständnis, aus Angst, aus natürlich aus dem besten mit Motiven auch der Liebe für ihre Kinder, dass sie sie natürlich schützen wollen. Und da geht es natürlich darum, auch da, wie ich eben schon sagte, dass Lehrer sich auf Augenhöhe auch durchaus begeben dürfen mit ihren Schülern und Schülerinnen, geht es auch da, dass die Eltern eine Offenheit haben sollten, eine Bereitschaft haben, sich darauf einzulassen. Nicht mit Verboten zu arbeiten, sondern genau zu schauen, an welcher Stelle können wir auch ein gemeinsames Erlebnis vielleicht daraus machen. Ja, an welcher Stelle kann ich etwas von dir lernen? Und da merke ich immer, wenn die Schüler und Schülerinnen da zum Subjekt werden und auch andere etwas erklären können, dass es eine wahnsinnige Wertschätzung ist, dass ihnen auch wahnsinnig viel Spaß macht.
Herr Ruppert, trifft das sozusagen oder nimmt das Ihnen so ein bisschen die Sorge, die Punkte, die die beiden Gesprächsgäste hier vorgebracht haben?
Das nimmt mir die Sorge leider tatsächlich an der Stelle nicht. Ich finde das gut, also ich finde das Engagement aller beider Gäste großartig, also um das mal deutlich zu sagen, aber ich selbst habe da eine etwas andere Sicht. Ich bin auch ehrenamtlich motiviert, mache wahnsinnig viel, stelle aber fest, dass ein Großteil Bildungsbürgertum verloren geht auf dem Weg, jetzt mit Internet und Co., aber was Großteil eben auch in der Verantwortung der Eltern liegt, die sich mit den Medien überhaupt nicht auskennen und sozusagen lost in space sind. Das ist eine kleine Bildungselite, die das macht. Das ist auch eine kleine Elite, die im Bereich YouTube Lehrvideos produziert, die ich wirklich toll finde, das Engagement nochmal. Aber ich bin da nicht so optimistisch, weil ich einfach den Müll kenne und ich hätte zum Beispiel nichts dagegen, wenn in Schulen das Smartphone tatsächlich komplett verboten würde, wie es in Frankreich ist.
Dann, okay, dann machen Sie jetzt nochmal ein anderes Diskussionsfach
auf. Ja, genau. Aber dann
würde ich jetzt an dieser Stelle mich einfach für Ihre Meinung und für Ihr Engagement für dieses Thema bedanken. Herr Ruppert und der Gabriele Tenhöfel, die uns aus Hamburg angerufen hat, Gelegenheit geben, sich in diese Runde einzubringen. Frau Tenhöfel.
Ja, Tag. Gabriele Tenhöfel. Ja, ich wollte Folgendes sagen. Eigentlich bin ich auch, fände ich das gar nicht schlecht, so ein Verbot von Smartphones in der Schule. Aber diese Lernvideos finde ich eine sehr gute Sache, und zwar deshalb, weil Menschen unterschiedlich lernen. Die haben unterschiedliche Verhaltensstile. Die einen finden frontal gut, die anderen finden Gruppenarbeit gut. Die anderen lernen lieber allein für sich. Und ich finde diese Möglichkeit dieser Videos fantastisch. Und der eine Lehrer, der gesagt hat, er guckt sich das mit den Kindern gemeinsam an, das finde ich prima. Lehrer könnten ja auch sagen, da gibt es das und das und das, unterschiedliche Videos, könnt ihr ja mal reingucken. Also insofern finde ich es erstmal eine Bereicherung unter der Prämisse, dass wir das Internet nun mal haben. Es geht nicht wieder weg und die Kinder sind sehr affin mit dieser Technologie, also finde ich das gut, wenn da was Gutes draus kommt.
Dann danke ich Ihnen, Frau Tenhöfel, für diese Meinung. Und Sie haben das Thema Lerntypen angesprochen. Sicherlich auch nochmal ganz interessant, so aus lernpädagogischer Sicht zu gucken, für wen ist denn welche Dosis audiovisuelles Lernen, nenne ich das jetzt mal, per YouTube sinnvoll? Wer sollte vielleicht doch wieder auch mal eher analog abgeholt werden mit Karteikasten und Co.? Was ist da der optimale Lernmix? Beziehungsweise erstmal die Lerntypen uns nochmal ein bisschen genauer anzuschauen, Herr Möller.
Ja, Vorher würde ich gerne noch einen Stichpunkt zum Begriff Elite noch äußern, weil mir das sehr wichtig ist. Meine Erfahrungen sind dann ein wenig anders. Erstmal global gesehen führt, das haben wir eben schon nochmal angedeutet, eine Digitalisierung und das Bereitstellen von Lernvideos zu einer Demokratisierung des Lernens, weil einfach viele Menschen einfach daran partizipieren können, die das vorher nicht konnten. Und meine Erfahrungen waren zum Beispiel auch an einer Brennpunktschule in Berlin-Neukölln, wo ich jetzt nicht unbedingt davon ausgehen wir, dass wir da von einer Elite sprechen, dass die Kinder da wirklich eine Chance sehen, auch eine Chance für sich sehen. Wenn wir über Lerntypen sprechen, ist genau das, was Sie sagen. Jedes Kind lernt anders und es geht darum, den Kindern Angebote zu machen. Und da steht für mich ein Lernvideo auf der gleichen Stufe wie ein Text. Beides muss gelernt werden, damit umzugehen. Aus meiner Erfahrung ist so, dass es vielen Kindern die visuelle Aufbereitung von Lernstoff sehr viel leichter fällt, dann in den Lernstoff reinzukommen, weil das auch den Sehgewohnheiten, den Gewohnheiten der Kinder entspricht. Insofern haben wir auf der einen Seite das Motivationsargument, auf der anderen Seite eben natürlich die enormen Möglichkeiten, die Visualisierung von Lernstoff im Vergleich auch zum Text bietet. Das bedeutet nicht, dass wir nicht weiter noch mit Texten arbeiten sollen. Und wichtiger ist auch da immer, dass man den Kindern einen bewussten Umgang auch mit Lernvideos vermittelt. Da geht es auch um die Kriterien, was macht ein gutes Lernvideo aus. Es ist eben nicht zu lang, es ist prägnant und es geht darum, dass in kurzer Zeit Impulse visuell dann gesendet werden, die Kinder im Nachgang dann verarbeiten sollten.
Ja, aber das ist gerade so vielleicht auch nochmal die Frage, die in die Richtung geht, auch eine Mail von Beate von Koschitzki, wie nachhaltig das eigentlich ist, wenn ich mir Wissen quasi über Lernvideos drauf schaffe. Lernvideos lassen sich jederzeit erreichen. Die Gefahr besteht, schreibt sie, dass man glaubt, nicht mehr lernen zu müssen. Also es ist alles greifbar. Ich lerne vielleicht auch nur ganz so Last-Minute-mäßig, will aber vielleicht auch erreichen, dass meine Schüler Wissen nachhaltig, dauerhaft, Stichwort zum Beispiel Vokabeln, Grammatik, auch bei sich behalten und nicht das einfach nur so ganz mit einem kurzen Reiz drauf schaffen.
Das ist natürlich ganz spannend, dass es auch darum geht, den Lernbegriff und den Wissensbegriff zu definieren und was unsere Schüler und Schülerinnen in der Zukunft benötigen. Wissen ist im Internet. Also geht es immer darum, dass wir unsere Kinder dazu anleiten sollen, ganz viel Wissen aufzunehmen. Oder geht es darum, die Kinder darauf vorzubereiten, auf eine Arbeitswelt, die komplett im Wandel ist, wo einfach auch andere Dinge gefragt sind, als einfach nur Wissen abspulen zu können, so wie es in der Schule oftmals so ist, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt, Freitags um 10 Uhr.
Da habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Ich meinte eher so Kompetenzen. Also wenn man jetzt im Sinne von, ich beherrsche die Vokabeln, den Wortschatz, dann geht es jetzt nicht um das reine Wissen, wann wurde Kaiser Augustus geboren oder so, sondern dass ich das halt auch weiter anwenden kann.
Die Nachhaltigkeit.
Kann
und, genau, die genau. Nachhaltigkeit. Da trifft das Medium Lernvideo die gleichen Argumente wie bei allen anderen Materialien auch. Wenn ich Lernstoff nicht vernünftig verarbeite, aufnehme, wiederhole, bleibt auch beim Lernvideo danach nichts mehr hängen. Das heißt, wenn ich mir ein Lernvideo nur einmal anschaue und das Gefühl habe, ich habe jetzt etwas gelernt, dann bin ich auf dem Holzweg genauso wie es ist, wenn ich mir nur einen Text nur einmal durchlese. Auch da bleibt nichts hängen. Insofern geht es auch da wieder darum, dass der Umgang mit Lernvideos in Lernstrategien eingebunden werden muss und als Medium hilft, den Kindern Lernstoff näher zu bringen.
Herr Wolf wollte sich noch in die Runde einbringen, höre ich. Herr Wolf?
Genau, also ich denke auch, dass Lernen hängt vor allem von Lernzeit, von aktiv genutzter Lernzeit ab. Und da würde ich jetzt auch sagen, genau das ist das Thema. Wir müssen natürlich da nicht nur das Lernvideo einmal sehen, sondern dann aktiv damit mitarbeiten, um dabei damit zu lernen. Gleichzeitig muss man auch sagen, es gibt so eine gewisse Verdacht, immer Generalverdacht immer, dass etwas, was visualisiert ist, dass das weniger wert ist als das, was in irgendeiner Weise verschriftlich ist. Und wenn man aber eigentlich sich die Lernpsychologie anschaut, dann ist es eigentlich tatsächlich so, dass gerade diese Kombination aus einer Erklärung, also einer mündlichen Erklärung und einer zusätzlichen Visualisierung eigentlich genau das ist, was wir brauchen, um gerade bei Personen, die vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten haben dabei, das besser zu verstehen.
Wir haben noch einen Hörer, dem ich Gelegenheit geben möchte, sich so zum Ende unserer Sendung einzubringen. Christian Klütz, Ihre Meinung auf den Punkt gebracht zu diesem Thema.
Und zwar, mir geht es um Folgendes. Ich wollte eine Lanze brechen, gerade für die interaktiven Lernprogramme. Ich bin Erzieher in Berlin-Johannisthal und bei uns ist öfter so, dass wir Lehrer vertreten müssen. Ich bin Erzieher und bei uns ist ganz oft der Punkt, wir gehen mit den Kindern in den Computerraum. Da gibt es interaktive Lernprogramme und ich kann wirklich aus meiner Warte sagen, die Kinder sind da wirklich richtig gerne dabei. Es gibt da keinen, der rummault. Die Programme sind lebensweltorientiert der Kinder. Also ich erinnere mich mal ständig an so einen Skater, der eine Strecke fährt und dann auf seiner Fahrt Aufgaben gestellt gekriegt. Und das Gute ist dabei, sie haben sofort ein Erfolgserlebnis beziehungsweise können es immer wieder zurückspulen, wenn die Antwort nicht stimmt. Die Kinder sind gerne dabei. Und es ist auch eine Ergänzung, um Stoff des Mathelehrers zu vertiefen, der eventuell immer ausfällt. Also ich finde diese Sachen ganz toll. Und gerade der eine Vater, das Argument fand ich auch richtig gut, der gesagt hat, gerade auf dem Dorf für Leerlaufzeiten, wenn sie mit dem Bus oder so 25 Minuten unterwegs sind, ist das eine richtig ideale Beschäftigung, um so eine Leerlaufzeiten zu überbrücken und das mit Unterrichtsstoff zu füllen. Ich finde das richtig gut, als Ergänzung, wie gesagt.
Ja, als Ergänzung und als noch als eine sehr positive Meinung zu unserem Thema YouTube und Co. Wie sieht der optimale Lernmix aus? Vielleicht nochmal abschließend von Ihnen ein kurzes Statement. Wo geht die Reise da so hin, Herr Müller?
Die Reise ist uns unaufhaltsam, also ob es das so passt oder nicht, das ist die Bedingung. Und da werden ganz spannende Sachen kommen. Also da sind wir noch längst nicht am Ende. Wir sind gerade erst am Anfang und das wird eine Riesenherausforderung, aber es bieten sich riesige Chancen.
Herr Wolf?
Ja, also man darf natürlich nicht vergessen, dass es ein kommerzielles Umfeld ist. Also weil wir jetzt gar nicht so ganz kritisch jetzt eben gerade waren.
Doch, es ist immer schon mal so aufgeploppt, aber wir haben es leider nicht so richtig viel vertieft, das stimmt.
Also ich finde, das ist natürlich, also wenn man jetzt einen Suchbegriff eingibt, dann wird plötzlich halt, es gibt ein algorithmisches Curriculum. Also man hat plötzlich einen Lehrplan, der ja nicht mehr von der Kultusministerium irgendwie bestimmt ist, sondern eigentlich von den Suchalgorithmen von YouTube. Und das Problem, was wir heute nicht mehr diskutieren können, ist natürlich, dass YouTube versucht, dieses Engagement, also das Verweilen auf der Plattform, um auch Werbung zu sehen, halt versucht zu optimieren. Und insofern muss man auch schauen, okay, YouTube ist halt einfach die Plattform, die genutzt wird. Und wir werden wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, eine öffentlich-rechtliche Plattform da einzuziehen, die sowas anbietet. Nur auch das muss man sich anschauen.
Und vielleicht auch ein Bewusstsein, Stichwort auch wieder Lernstrategien dafür zu schaffen. Also welcher Algorithmus steuert mich da vielleicht gerade und welches Video ploppt da aus? Genau. Und jetzt zu Herrn Jung.
Kurzer Rückblick. Damals Buchdruck, gleiche Panik, ganz viel Wissen wird verbreitet. Stimmt das Wissen? Stimmt es nicht? Auch Bücher haben Geld gekostet und jetzt ist ein riesengroßer Umbruch. Das Video an sich, wir haben es vorhin gehört, der Mix aus, ich bekomme etwas erklärt, ich sehe es. Ein super Mix, es ist nicht das Nonplusultra und wenn wir hören, natürlich, die Plattformen sind drauf aus, dich per Algorithmen lange auf der Plattform zu lassen. Wir brauchen auch mehr Aufklärung, Fortbildung. Was heißt es überhaupt, Algorithmen, Daten sammeln? Dann lass uns eine eigene Plattform bauen, vielleicht aus Deutschland raus oder mehrere. Vielleicht sind da draußen welche, die sagen, ja, wir bauen jetzt auch eine. Und ich sehe es positiv.
Daniel Jung war hier zum Schluss zu hören in unserer Runde zu YouTube & Co. Wie sieht der optimale Lernmix aus? Ich danke auch weiter noch Jürgen Müller und auch Carsten Wolf, der hier mitdiskutiert hat und allen Hörerinnen und Hörern. Am Mikrofon dieser Sendung war Regina Brinkmann. Schönes Wochenende.